Welthandelsplatz 1, der Wissenspodcast der WU Wien. Diese Live-Aufzeichnung entstand in Kooperation mit dem Podcast Erklär mir die Welt. Im Gespräch Andreas Sator mit Wirtschaftspädagogin Professor Bettina Fuhrmann.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute soll es darum gehen, was man über Geld wissen sollte und das erklärt uns Bettina Fuhrmann. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo liebe Bettina, danke, dass du da bist oder dass ich bei dir auf der WU sein darf. Wir sitzen ja bei der langen Nacht der Forschung, gerade im Audimax vom Publikum. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
Mein Name ist Bettina Fuhrmann. Ich bin Professorin für Wirtschaftspädagogik an der WU. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, wie man Wirtschaft gut und verständlich erklären kann. Und ich habe ein eigenes Masterprogramm. Ich forsche auch im Bereich Wirtschaftsbildung mit dem Schwerpunkt Finanzbildung.
Bettina, warum ist es wichtig, über Geld Bescheid zu wissen?
Es ist wichtig, über Geld Bescheid zu wissen, weil jeder von uns Geld verwendet. Und es kommt auch keiner drum herum, mit Geld umgehen zu können. Das heißt, das ist eine Aufgabe, eine Herausforderung, die jeder und jede von uns hat. Geld ist ein wichtiges Tauschmittel für die Wirtschaft, dass wir einfach unsere Austauschbeziehungen gut abwickeln können. Und es ist natürlich auch wichtig, um Vergleiche ziehen zu können zwischen verschiedenen Angeboten und auch um etwas für die Zukunft auf die Seite zu legen.
Aha. Bettina, ich würde es gerne durchbesprechen, weil ein bisschen im Laufe des Lebens werden Geld immer wieder begegnet. Und wenn es darum geht, dass man sich gut aufstellt fürs eigene Leben, wollen wir alle lieber mehr Geld als weniger Geld haben. Und wenn wir jung sind, haben wir meistens relativ wenig Geld, außer wir haben sehr reiche Eltern.
Mhm, absolut.
Ja, und eine der wichtigsten Investitionen, die man ja tätigt im Laufe des Lebens, ist ja eine Investition in sich selbst. Ökonominnen nennen das manchmal ein bisschen unsexy, Humankapital.
Ja, korrekt. Das ist etwas, was uns ganz, ganz wichtig ist, auch zu betonen im Rahmen der Finanzbildung. Da geht es ja oft darum, wie man die Ausgaben managen kann und wo man sparen kann. Und aus meiner Sicht wird viel zu wenig beleuchtet, wie man eigentlich zu Einnahmen kommen kann, wie man Einnahmen, wie man so schön sagt, generieren kann. Und gerade wenn man natürlich an einer Universität ist und Menschen ausbildet, ist einem das ganz besonders wichtig, auch zu vermitteln, dass die Investition in das eigene Wissen und in das eigene Können ganz, ganz wichtig ist und natürlich genauso eine Investition darstellt, wie wenn ich in ein Gut investiere, in Wertpapiere, in Immobilien. Also ich kann auch sozusagen meinen eigenen Wert steigern durch diese Investition und dadurch, dass ich an mir selbst arbeite und mich ständig weiterentwickle.
Mhm. Wenn man sich das so vorstellt, vielleicht zwei 25-Jährige, beide haben 5.000 Euro am Konto, aber die eine Person hat sehr viel für die eigene Ausbildung gemacht, die andere weniger. Dann haben die zwar jetzt gleich viel Geld, aber wenn man sich vorstellt im Laufe des Lebens, wie viel Geld dann noch hereinkommt, ist das eine ganz andere Situation.
Absolut. Also da ist natürlich ein ganz großes Potenzial da. Das, was man gelernt hat, von dem zehrt man das ganze Leben, kann man das ganze Leben auch was draus machen. Und darum ist es ganz besonders wichtig, auch in die eigene Bildung zu investieren und sehr früh auch schon den Wert der Bildung zu erkennen. Ja. Das Wichtigste aber ist natürlich, dass man das macht, was man gerne macht, weil das macht man in der Regel dann auch gut. Und ich sage immer, das, was man gut machen kann, wenn man dann auch geschickt ist dabei, kann man mit all diesen Dingen dann auch Einnahmen generieren, auf die eine oder andere Art und Weise.
Jetzt sind ja die Einkommen, die man mit verschiedenen Berufen erzielen kann, sehr unterschiedlich. Wenn wir uns mal so auf marktwirtschaftliche Betriebe konzentrieren, woran liegt das? Warum verdienen manche Leute sehr viel und andere weniger?
Das spielen viele Faktoren eine Rolle. Natürlich, das eine ist, wie groß ist der Bedarf an Leuten, die bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten haben, und wie groß ist das Angebot an solchen Leuten? Ja, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Dann, was natürlich auch im Entgelt für Arbeit sich widerspiegelt, ist, wie aufwendig war es, dass man das erlernen kann, was man braucht für diesen Beruf. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Wie groß ist die Verantwortung, die man übernimmt in einem bestimmten Beruf? Auch das wird dann auch wieder gespiegelt. Das sind jetzt aber auch nur einige von vielen Faktoren. Und natürlich kann es sein, dass uns vorkommt, dass manchmal die Verantwortung, die ein bestimmter Beruf mit sich bringt, nicht ganz im Einklang ist mit dem, was man in diesem Beruf verdient, aber in der Regel sind das schon die Faktoren, die sich dann niederschlagen, auch in der Höhe des Arbeitsentgelts.
Mhm. Du hast Angebot und Nachfrage angesprochen. Das ist ja jeder, der sich mit Wirtschaft beschäftigt, das ist ein ganz wichtiges Kernkonzept. Und der Markt entlohnt Knappheit. Also wenn was knapp ist, wenn es sehr wenig davon gibt, dann ist das teuer. Das ist so bei Diamanten, aber das ist auch so, wenn man jetzt zum Beispiel gerade ganz viele Menschen suchen, Personen, die sich sehr gut mit KI auskennen. Mhm. Wenn das Angebot noch sehr klein ist und die Nachfrage dann sehr hoch, dann steigt der Preis.
Genau.
Also das Einkommen.
So ist es. So ist es. Also das ist ein wesentlicher Mechanismus, ja, ein wesentlicher Marktmechanismus, den wir kennen und den wir natürlich auch sehr häufig beobachten. Ja, vielleicht manchmal mit einer bestimmten zeitlichen Verzögerung. Und wie ich gesagt habe, es gibt natürlich immer auch andere Einflussfaktoren, die man berücksichtigen muss. Aber als Kernkonzept sieht man, dass das sehr häufig tatsächlich sich widerspiegelt in dem, was sich entwickelt. Dass wenn halt an etwas das Angebot sehr knapp ist und die Nachfrage vergleichsweise viel größer, dass die Preise steigen.
Jetzt arbeitest du in der Ausbildung junger Menschen und du hast gesagt, es ist wichtig, wenn es Bedarf nach etwas gibt, dann verdient man mehr. Mhm. Jetzt ändert sich unsere Welt aber ständig, die Wirtschaft ändert sich ständig, Firmen gehen pleite, andere kommen dazu, Jobs gehen weg, andere entstehen. Und wenn ich jetzt in der Schule gehe oder Studium wähle, muss ich ja 20, 30 Jahre später quasi den bestimmte Nachfrage befriedigen, wo ich noch gar nicht weiß, was da eigentlich gefragt sein wird. Wie geht man damit um?
Das ist eine der größten Herausforderungen in der Berufsbildungsforschung, dass wir gerne wüssten, welche Qualifikationen wir in der Zukunft brauchen. Und natürlich wird man auch immer wieder versuchen, Trends gut erkennen zu können und auch dann entsprechend Leute auf zukünftige Anforderungen vorzubereiten. Aber es ist natürlich immer ein Stück weit ein Glaskugel lesen. Und daher ist es eigentlich das Wichtigste, was man vermitteln kann, dass Menschen neugierig bleiben, dass sie lernfähig sind, dass sie auch bereit sind, sich zu verändern und dass sie eben nicht irgendwie das Mindset haben, so, jetzt bin ich zum Beispiel 18, gehe aus der Schule raus, jetzt muss ich nie wieder lernen. Ich denke, das ist eins der wichtigsten Dinge für alle Pädagoginnen und Pädagogen, dass wir einfach auch zeigen, dass das Lernen auch was Schönes ist. Lernen ist natürlich auch Arbeit und Arbeit ist auch manchmal anstrengend natürlich. Aber Lernen kann auch sehr schön sein, kann spannend sein, kann neugierig machen und natürlich extreme Potenziale entfalten. Und das ist die große Herausforderung für uns alle. Wenn ich mich heute anschaue und mich nach Abschluss des Studiums, kommt mir vor wie zwei verschiedene Menschen. Also ich musste auch nach dem Studium noch sehr viel dazulernen, viele Erfahrungen sammeln, auch mich mit neuen Dingen auseinandersetzen. Und wie gesagt, das ist das, was das die wichtigste Aufgabe von Lehrpersonen ist, das Feuer zu entfachen, dass es auch spannend und schön ist, sich mit was Neuem zu beschäftigen.
Das ist ein Ratschlag für Menschen, denen das schwerfällt, sich so neu und offen zu bleiben und sich ständig irgendwie was Neues anzuschauen, die irgendwie auch froh sind, wenn sie jetzt mal Ruhe haben. Von etwas wie, also ein bisschen Persönlichkeitseigenschaft auch, die man hat. Was ist ein Ratschlag, wie man das fürs eigene Leben kultivieren kann?
Also Offenheit für Neues, wissen wir ja, das ist eines von ein paar wesentlichen Persönlichkeitsmerkmalen. Das ist sicher bei Leuten unterschiedlich stark ausgeprägt, aber ich denke schon, dass man das fördern kann, dass man die Scheu reduziert, sich mit was Neuem auseinanderzusetzen. Man kann Anreizsysteme schaffen, dass es auch, wie gesagt, motivierend ist, sich mit was Neuem zu beschäftigen. Das ist sicher auch die Aufgabe von Unternehmen bei der Weiterentwicklung des Personals, dass sie das nicht sozusagen von oben herab diktieren, sondern dass sie auch Lust drauf machen und Anreize schaffen, dass man sich mit was Neuem beschäftigt.
Also das ist einmal eine ganz wichtige Grundlage für ein Leben, in dem Geld mehr vorhanden ist als weniger, dass man die eigene Ausbildung in die eigene Bildung und die eigene Veränderungsbereitschaft, Neugier, Offenheit investiert und sich da Mühe gibt. Du hast schon Sparen angesprochen. Wann fängt man denn sinnvollerweise an, übers Sparen nachzudenken oder tatsächlich zu sparen? Viele probieren das sehr jung, wo aber eigentlich das Einkommen noch sehr niedrig ist. Wann macht man das?
Ich würde sagen, sobald Kinder Taschengeld bekommen, ist Sparen ein Thema. Und zwar ein sehr wichtiges, weil das, was das Wirtschaften ja ausmacht, sind vor allem, dass ich erkenne, das, was ich zur Verfügung habe, ist immer beschränkt. Ja, ich habe nie beliebig viel Geld, ich habe nie beliebig viel Zeit, ich habe nie beliebig viel Kraft, Konzentrationsfähigkeit. Ich muss immer wirtschaften. Ja, und ich muss daher auch mit dem Geld wirtschaften. Auch Geld ist knapp. Beim Geld sieht man es oft noch viel deutlicher als bei den anderen Ressourcen, die ich gerade genannt habe. Und das Zweite, was man lernen muss, Geld, das ich für eine Option ausgegeben habe, also für eine Möglichkeit, etwas zu kaufen, die kann ich halt nicht mehr für eine andere Option ausgeben. Also dieses Opportunitätskostenkonzept, wenn ich mir um mein Taschengeld ein Comic-Heftel kaufe, dann kann ich mit diesem Geld nicht mehr was anderes kaufen. Das klingt jetzt furchtbar banal, aber das zu verstehen und zu erkennen, die Entscheidung für das eine ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen was anderes, das ist einfach ein Grundprinzip des Wirtschaftens. Und sobald Kinder Geld zur Verfügung haben, sind das wichtige Prinzipien, die sie lernen müssen. Und daher kann man da schon als Eltern, als Erziehungsberechtigte irrsinnig viel unternehmen, dass so etwas wie Sparen und etwas auf die Seite legen und auch an die Zukunft denken, dass das als wesentlich wahrgenommen wird. Ja, wenn ich jetzt besorgte Mutter oder besorgter Vater bin und jedes Mal, wenn mein Kind sagt, ich brauche Geld, mache ich die Geldbörse auf, dann wird halt dieses Gefühl, dass Geld knapp ist, nicht so gut entwickelt werden können. Ja, das heißt, es ist ganz wichtig, dass man da durchaus auch gelegentlich Härte zeigt und sagt, du, Geld, das du ausgegeben hast, ist weg. Ja, und ich habe das bei meinen eigenen Kindern erlebt, dass wenn man da konsequent bleibt und sagt, du, wenn wir jetzt das Heft kaufen, dann wird sich das sicher nicht ausgehen für das Lego-Set. Dann kommen die drauf, hätte ich aber eigentlich viel lieber. Na dann, so toll ist die Zeitung eh nicht. Und das war für mich eigentlich eine Sternstunde, als dann meine ältere Tochter meinem jüngeren Sohn einmal mitten im Supermarkt erklärt hat, nein, kauf dir das jetzt nicht, überleg, was das bedeutet. Dann ist das Geld weg und dann kannst du dir was anderes nicht kaufen. Und da war ich schon stolz auf sie, ja. Also das, und drum, um auf deine Frage zurückzukommen, eigentlich sobald man Geld zur Verfügung hat, auch wenn es nur kleine Beträge sind, ist Sparen ein Thema. Ja, und natürlich, wenn man mit wenig Geld auskommen muss und einen Haushalt bestreiten können muss, dann wird es vielleicht das Potenzial, etwas auf die Seite zu legen, sehr klein sein und es wird sehr schwierig sein, was auf die Seite zu legen. Aber die Frage stellt sich trotzdem. Ja, und wir haben in einer Untersuchung gesehen, dass es auch unter den Haushalten, die ein sehr geringes Haushaltsnettoeinkommen haben, ganz unterschiedliche Muster gibt. Ja, also einige, die nicht sparen und einige, die trotz allem kleine, aber doch Beträge auf die Seite legen.
Würdest du sagen, das ist sinnvoll, wenn es sich irgendwie ausgeht, immer zu schauen, ein bisschen was soll überbleiben?
Das ist ein Grundprinzip, das findet man eigentlich durchgehend in der Ratgeberliteratur. Ein finanzieller Polster ist wichtig und es lässt sich auch gut erklären, weil halt immer wieder auch Dinge passieren können, die wir nicht vorhersehen. Ja, etwas, was kaputt geht, eine unerwartete Rechnung. Ja, wir brauchen was auch immer, eine Behandlung, ein Gerät, irgendwas, womit wir nicht gerechnet haben. Und oder ich habe vor kurzem einen Workshop gehalten für alleinerziehende Frauen und da hat mir eine etwas leid geklagt, dass das Kind jetzt eine Zahnspange braucht, aber die Fehlstellung halt nicht so krass ist, dass es die Krankenkasse zahlt und sie will dem Kind aber trotzdem die Zahnspange ermöglichen. Also das wäre auch ein Beispiel für eine unerwartete Zahlung von schon mehreren 100 bis 1.000 Euro, wo man dann natürlich froh ist, wenn es einen Polster gibt, wo man sagt, ich kann auf das zurückgreifen.
Gibt es Phasen im Leben, in denen es sinnvoller ist oder weniger sinnvoll zu sparen? Also wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Familie was aufbaut und dann mal Geld ausgibt, was man vielleicht noch nicht hat.
Ja, das ist sozusagen die andere Seite, das ist das Finanzieren. Ja. Da stelle ich mir dann die Frage, ich möchte heute eine Anschaffung machen, ich möchte was kaufen, ich will investieren, habe aber momentan nicht das Geld dafür. Dann stellt sich natürlich die Finanzierungsfrage, woher nehme ich diese Mittel? Ja. Und auch das ist natürlich eine ganz verantwortungsvolle Entscheidung, weil ich ja, wenn ich sage, zum Beispiel, ich nehme einen Kredit auf, mache ich eigentlich nichts anderes, als dass ich heute Geld ausgebe, das ich genau genommen erst in der Zukunft zur Verfügung hätte. Und das heißt, ich muss mir heute überlegen, werde ich in der Zukunft in der Lage sein, das dann auch wieder zurückzuzahlen? Weil das ist natürlich die logische Konsequenz, wenn ich sage, ich möchte mir heute eine Wohnung kaufen, ich will ein Auto kaufen, ich will sonst für etwas Geld ausgeben, das ich momentan nicht in diesem Umfang habe und ich nehme mir dafür einen Kredit auf, dann ist unweigerlich die Frage, werde ich in der Zukunft diesen Kredit zurückzahlen können, wissend, dass das, was ich zurückzahle, betragsmäßig mehr ist als das, was ich mir heute ausborge.
Warum ist es mehr?
Die Zinsen machen es teurer und normalerweise zahlt man für einen Kredit Zinsen. Ich höre auch immer wieder, dass es de facto zinsenlose Kredite gibt, die zum Beispiel Unternehmen an ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben, um die zu unterstützen. Es gibt auch oft im Handel Kreditangebote, von denen es heißt, dass sie 0% verzinst sind. Also man kann es nicht ausschließen, dass es auch Zinsangebote gibt, die tatsächlich zinsenlos sind, aber in der Regel fallen Kosten an und in der Regel fallen Zinsen an, wenn man einen Kredit aufnimmt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man da genau hinschaut und sich überlegt, werde ich erstens mir diese Kosten leisten können und werde ich auch mir die Rückzahlungen leisten können.
Erklär kurz ein ganz wichtiges Konzept, das jeder verstanden haben sollte, der Zinseszins.
Ja, der Zinseszinseffekt, den die meisten ganz krass unterschätzen, ja, weil natürlich, wenn ein Geldbetrag sich über einen längeren Zeitraum verzinst, ja, kommen nach einem Jahr zum Beispiel Zinsen dazu und wenn diese Zinsen liegen bleiben, gemeinsam mit dem Geldbetrag, dann verzinsen sich im darauffolgenden Jahr auch die Zinsen wiederum. Ja. Und ich merke immer wieder, Menschen haben wenig Probleme, sich einen linearen Zusammenhang vorzustellen, also dass das irgendwie gleichmäßig mehr wird mit den Zinsen. Aber beim Zinseszinseffekt wird es ja dann irgendwie überproportional. Ja, und das können Sie sich schwerer vorstellen. Also der Zinseszinseffekt ist, sage ich oft, der entspricht nicht unserer Intuition. Aber mit einem Rechenbeispiel kann man sich den dann zum Beispiel schon ganz gut vorstellen. Ja, also 10.000 Euro jedes Jahr 5% Verzinst. Wie viel ist das mit Zinsen, mit normalen Zinsen im Vergleich zu mit Zinseszinsen? Und da sieht man zum Beispiel nach einem Zeitraum von 20 Jahren, habe ich mir jetzt halbwegs auswendig gemerkt, ist der Unterschied schon über 6.000 Euro, die ich mehr an Zinsen habe, wenn ich mit Zinseszins verzinse. Ja, da findet man auch im Internet Rechner, wo man das eingeben kann, ja, und kann sich das anschauen. Und das ist ein sehr beeindruckender Effekt. Und der arbeitet natürlich für uns, wenn wir Geld anlegen und sich das Geld zu unseren Gunsten verzinst. Aber er kann natürlich auch gegen uns arbeiten, wenn wir uns über einen langen Zeitraum Geld ausborgen und dieses Geld nicht zurückzahlen und auch die Zinsen, die in der Zwischenzeit angefallen sind, nicht zahlen, was sehr häufig passiert, wenn jemand Schuldenprobleme hat und halt mit den Rückzahlungen in Verzug kommt und dann auch die angefallenen Zinsen nicht zahlen kann, dann kann es sehr schnell sehr teuer werden.
Für welche Anschaffungen ist es sinnvoll, einen Kredit aufzunehmen und bei welchen würdest du eher davon abraten?
Also die Grundfrage ist immer, kann ich den Kredit zurückzahlen? Bin ich dazu in der Lage? Ja, habe ich finanziell die Möglichkeiten, dann über die nächsten angenommen 10 Jahre, über die der Kredit läuft, wirklich jeden Monat diese Rate zu zahlen? Da gibt uns sozusagen eine Haushaltsrechnung Aufschluss darüber. Und Haushaltsrechnung bedeutet, ich stelle Einnahmen und Ausgaben gegenüber und schaue, wie viel sind meine Einnahmen hoffentlich höher und kann ich aus dem, was da übrig bleibt, aus diesem Einnahmenüberschuss, kann ich aus dem eine Kreditrate zum Beispiel zurückzahlen. Das ist die Grundvoraussetzung. Und wenn das möglich ist, dann kann man natürlich auch noch sich die Frage stellen, nutze ich das, was ich mit dem Kredit kaufe, so lange, wie ich den Kredit auch zurückzahle? Und das sehen wir halt gerade vor allem im Bereich der Konsumkredite, dass das oft sehr krass auseinanderfällt. Ja, wir sehen, dass Leute einen Kredit aufnehmen für etwas, was sie nach 2 Wochen verbraucht haben, wenn es ein Urlaub war, oder vielleicht sogar nach 10 Minuten, wenn es ein Essen war. Also da habe ich ja auch meine Wunder erlebt, als ich einmal Essen bestellt habe im Internet und mir dann die Zahlungsoption angeboten worden ist, ich könnte jetzt dieses Essen mit 12 Monatsraten zahlen, habe ich mir gedacht, interessant, ich esse 10 Minuten und zahle dann 12 Monate dafür zurück, erscheint mir wirtschaftlich nicht sinnvoll. Ja, also in der Regel schaut man, ob sozusagen die Nutzungsdauer von dem, was ich mit dem Kredit kaufe, auch halbwegs im Einklang ist mit der Laufzeit des Kredites. Weil, warum, was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Dann ist das, was ich gekauft habe, schon lang verbraucht, aber ich zahle noch immer zurück. Ja, das muss mir halt bewusst sein. Ja, und das kann wirtschaftlich wenig sinnvoll sein. Ja, ich habe schon das Beispiel mit Urlaub oder Essen genannt. Und wenn wir jetzt sozusagen ein ganz anderes Beispiel heranziehen, wenn wir uns zum Beispiel die Investition in eine Wohnung anschauen oder auch die Investition in die eigene Ausbildung, dann sehen wir, dass das Investitionen sind, wo ich sehr lange etwas davon habe, weil eine Immobilie hoffentlich sich nicht so rasch verbraucht, sondern eine lange Bestand hat und auch die Ausbildung, in die ich investiert habe, hoffentlich lange mir etwas bringt.
Gehen wir zur Geldanlage. Sagen wir, das Sparen hat jetzt geklappt. Wir haben uns ein bisschen was zur Seite gelegt oder legen uns jedes Monat ein bisschen was zur Seite. Viele Menschen in Österreich lassen das ja dann am Konto liegen oder legen es auf ein Sparbuch oder vielleicht auch einen Bausparer. Wie legt man sinnvoll Geld an, das man länger nicht braucht?
Geld, das man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit länger nicht braucht. Ja? Und wo ich auch nicht weiß, in 3 Jahren will ich mir die Wohnung neu einrichten oder in 2 Jahren werde ich ein neues Auto brauchen. Ja? Sondern Geld, wo ich wirklich weiß, das werde ich länger nicht brauchen und dass ich womöglich sogar, wo ich schon weiß, das will ich für meine Pensionsvorsorge anlegen. Da habe ich natürlich mehrere Möglichkeiten, aber tatsächlich ist ein sehr großer Bereich an Möglichkeiten im Bereich der Wertpapiere. Ja, weil ich mich mit verschiedenen Arten von Wertpapieren unterschiedlich an der Wirtschaft beteiligen kann und sozusagen auch von der Wirtschaftsleistung, von dem, was in der Wirtschaft erwirtschaftet wird, profitieren kann. Ja, und da kommt es halt drauf an. Also ich kann in Aktien investieren zum Beispiel, ich kann in Anleihen investieren, ich kann mich an einem Fonds beteiligen, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Ich kann auf verschiedene Arten vielleicht auch in Rohstoffe investieren. Also da gibt es eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Und wichtig ist, dass man sich gut überlegt, in was man investieren möchte, ob das mit den persönlichen Vorstellungen auch im Einklang ist und ob man natürlich das auch versteht, worin man investiert und ob es auch mit der eigenen Risikoeinstellung gut zusammenpasst. Aber wenn man eine Mischung wählt aus verschiedenen Möglichkeiten, kann man eigentlich das Risiko, das mit einer einzelnen Möglichkeit verbunden wäre, in Summe ganz gut in den Griff kriegen und damit auch nach wie vor dann ganz gut schlafen.
Mhm, breit streuen.
Breit streuen ist hier absolut die Devise. Das kann man sehr schön zeigen, dass mit einer steigenden Anzahl von Investments, die man tätigt, auch in der Lage ist, das Gesamtrisiko zu reduzieren. Kommt natürlich auch dann darauf an, was für Investments das sind, wie unterschiedlich die auch sind. Aber insgesamt kann man damit das Gesamtrisiko ganz gut managen. Ja?
Das Gegenteil wäre zum Beispiel zu sagen, okay, KI ist das große nächste Ding. Da gibt es diese Firma Nvidia, die Aktien sind super gestiegen. Mein ganzes Geld jetzt da rein, weil KI explodiert und ich werde reich und dann, ja.
Ja, das ist natürlich unglaublich verlockend, ja, wenn man Schlagzeilen liest. Ich sehe das auch immer wieder in verschiedensten Zeitschriften, dass mit diesen drei Aktien können Sie nichts falsch machen oder diese zwei Aktien haben ein riesiges Wachstumspotenzial. Das kann schon stimmen, ja. Aber in der Regel ist das Investment in so einen Einzeltitel wesentlich riskanter und da muss ich mit sehr viel mehr Abweichungen rechnen, als wenn ich in viele verschiedene Titel investiere, die auch nicht so unmittelbar zusammenhängen, also nicht jetzt 20 verschiedene KI-Titel, sondern wirklich ganz unterschiedliche Unternehmen, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Regionen auf der Welt, unterschiedliche Währungsgebiete, dass ich wirklich streue, so breit es möglich ist.
Noch ein Ratschlag, den viele FinanzexpertInnen geben, ist, sich gar nicht auf das Spiel einzulassen, so einzelne Titel zu gehen. Weil, auch ganz wichtige Erkenntnis, in einem Aktienkurs Information steckt. Also Millionen Menschen kaufen, verkaufen das und ganz viele, viele Menschen beschäftigen sich beruflich mit Branchen, mit Unternehmen, schauen sich ganz genau an, was sich da tut, versuchen Informationen zu sammeln und kaufen oder verkaufen das dann. Und wenn jetzt eine Aktie wie Nvidia, die ich jetzt kaufe, dann ist sie ja schon recht teuer, weil ich nicht der Erste bin, der sich überlegt hat, oh, KI könnte ein Ding werden.
Ja, ich glaube überhaupt, dass wenn man jetzt drauf kommt, KI könnte ein Ding werden, ist man nicht mehr unter den Ersten. Ja. Tatsächlich ist es so, dass natürlich der Preis, wie gesagt, ja Angebot und Nachfrage widerspiegelt und in beiden steckt natürlich schon Information drinnen und das, was die Marktteilnehmer, also die Menschen, die investieren, die kaufen und verkaufen, was die für Annahmen haben und was die für Informationen haben. Ja. Trotzdem ist es so, dass wenn man jetzt sagt, ich bin vielleicht schon zu spät dran, soll man auch nicht den Fehler machen, was ganz viele Leute machen. Also ich erinnere mich an eine Untersuchung, wo wir da so ungefähr 40% der Befragten hatten, die gesagt haben, ich muss jetzt auf den perfekten Zeitpunkt warten. Ja, so, ich muss das nächste Mal, wenn sowas wieder herkommt wie KI, muss ich halt einfach schneller sein. Da weiß man halt dann nicht, wie lange die warten müssen. Und die warten auf den perfekten Zeitpunkt, von dem man ja in der Regel erst oft im Nachhinein weiß, dass er da war. Ja, das heißt, sobald man eigentlich die Entscheidung getroffen hat, ich möchte investieren, ist es sinnvoll, dass man sich überlegt, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, wie groß ist mein Anlagehorizont, was ist mir wichtig, was will ich auch mit meinem Investment vielleicht unterstützen und was will ich nicht unterstützen und dass man dann beginnt. Ja, und auch nicht darauf wartet, dass man richtig viel Geld hat dafür, weil auch diesen Glaubenssatz haben viele, ich muss reich sein, um beginnen zu können. Ja, man soll natürlich nicht das Geld, das man braucht, um in 2 Wochen eine Rechnung bezahlen zu können, das soll man natürlich nicht investieren. Ja, und auch nicht das Geld, für das man schon weiß, dass man es in einem halben Jahr für eine bestimmte Investition braucht. Aber Geld, das wir so wie wir vorher gesprochen haben, das ich für einen längeren Zeitraum auf die Seite legen kann, Da fange ich an, sobald ich beschlossen habe, jetzt möchte ich wirklich investieren. Ich möchte mich mit Wertpapieren an der Entwicklung der Wirtschaft beteiligen. Dann beginne ich. Und dann beginne ich wohlweislich auch schon mit einer Streuung, nicht mit, ich habe gerade gelesen, bei diesen drei Aktien können Sie nichts falsch machen. Ja. Und dann beginne ich und beginne gleich mit einer breiten Streuung. Und je nachdem kann ich mit einem Einzelbetrag beginnen oder wenn ich eher nur kleine Beträge zur Verfügung habe, kann ich über einen ganz langen Zeitraum in regelmäßigen Abständen einen bestimmten, auch kleinen Betrag investieren. Das ist auch möglich.
Ich habe ein paar Freunde, die immer schauen, wo ist der nächste Titel, der ihnen ganz viel Geld bringt. Und ich habe auf der WU studiert und ich streite immer mit ihnen. Ich glaube, ich habe recht. Und ich sage immer, also ich kenne die Studienlage zum Thema und da gibt's, es gibt einfach Menschen, die sind Fondsmanager, die sind sehr, sehr gut ausgebildet, die sich sehr viel jeden Tag beruflich von der Früh bis am Abend mit Finanzmärkten beschäftigen. Da gibt's bessere, da gibt's schlechtere. Mhm. Aber wenn man sich im Durchschnitt anschaut, wie die performen, die Fonds, wo sie auch verschiedene Titel, ein bisschen Gold, ein bisschen KI, ein bisschen USA, ein bisschen Südamerika, ein bisschen Deutschland reingeben, dann sind die im Schnitt nicht besser, als wenn man jetzt einfach blind in einen Aktien-ETF, der einen Index abbildet, zum Beispiel die größten 500 amerikanischen Unternehmen, nimmt, wo niemand irgendwie was tun muss, also so kann er Affe anlegen. Und die Fondsmanager, die wollen ja auch gut bezahlt werden. Ja. Und wenn man das reinrechnet, dann am Ende hat man mehr Geld, weil man es einfach in so einen Index-ETF gibt. Und dann sage ich meinem Freund immer, wenn nicht mal der Fondsmanager es schafft, wenn man seine eigene Arbeitszeit wegtut, den Markt zu schlagen, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei, bei deinen Bemühen.
Ja, das, dem kann ich eigentlich nur, zustimmend nicken. Dem kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen, ja. Also da haben wir sehr gute Forschung an der WU und auch sehr gute Forscher an der WU, die das auch immer wieder sagen, dass in der Regel solche Fondsmanager von aktiv gemanagten Fonds den Markt nicht schlagen. Ja, einzelne schaffen es, aber eigentlich die wirklich bei weitem überwiegende Mehrheit schafft es nicht und ist zusätzlich halt teurer, ja, weil sie natürlich auch für das Management von diesem Fonds Gebühren einheben. Und das zehrt natürlich an meiner Rendite. Ja. Insofern ist das tatsächlich eine ganz gute Möglichkeit, wenn man spesensparend investieren will und auch eine breite Streuung haben will, dass man sich damit beschäftigt, welche passiv gemanagten Fonds gibt's, welche ETFs zum Beispiel gibt es, auf welchen Index stellen die da, welchen Index machen sie sozusagen nach mit dem, was sie kaufen. Ist da das drinnen, womit ich mich identifiziere? Ist das das, woran ich glaube? Und sich dann daran zu beteiligen, ja. Und tatsächlich ist das jetzt sehr viel einfacher möglich als noch, als ich studiert habe. Da gab es viele von diesen Möglichkeiten in dieser Form noch nicht.
Bettina, Krypto ist auch ein riesiges Thema bei jüngeren Menschen. Mhm. Für Personen, die noch überhaupt nichts davon gehört haben, erklär uns kurz, worum es da geht.
Ja, also Krypto-Assets sind digitale Werte, kann man sagen, häufig basierend auf einer Blockchain-Technologie, an und für sich eine dezentral ein geschaffener Wert und auch etwas, wo sich der Preis davon nach Angebot und Nachfrage richtet. Ja, aber natürlich für viele auch eine Technologie und ein Wert, der schwer vorstellbar ist, schwer erfassbar ist und an dem sie sich eigentlich auch nur beteiligen können, wenn sie zum Beispiel über eine Plattform gehen, wenn sie ein Wallet haben. Das heißt, es gibt ein paar Dinge, die sie dann brauchen, um so etwas auch erwerben zu können. Und auch da braucht es natürlich Know-how und vor allem es braucht auch das entsprechende Risikobewusstsein. Ja? Und was wir halt häufig sehen, gerade bei jungen Leuten, ist, dass sie hoffen, damit schnell viel Geld zu machen. Und es ist gerade in der Finanzbildung auch eine ganz wichtige Botschaft zu sagen, schnell viel Geld ist halt immer verbunden mit viel Risiko. Und wenn dir das jemand verspricht und sagt, das ist sicher, dann lügt er dich an. Weil viel Gewinn, sicher, die Kombination finden wir im realen Leben nicht. Ja? Der hohe Gewinn ja auch ein Stück weit die Prämie dafür ist, dass man viel Risiko in Kauf nimmt. Ja? Also wenn es für wenig Risiko viel Gewinn gäbe, würden ja alle dorthin laufen. Ja? Und das würde ja dann analog den Gewinn wieder reduzieren. Ja? Insofern tatsächlich ist die hohe Rendite auch ein Stück weit der Preis, den man dafür bekommt, dass man viel Risiko nimmt. Ja? Drum geht das in der Regel Hand in Hand. Ja? Und wenn dir jemand verspricht, dass du sicher viel gewinnen wirst, dann ist da was faul dran in der Regel. Ja? Und das ist ein Basiszusammenhang oder ein Basisprinzip, das muss man verstehen. Und wenn jetzt jemand sagt, gut, das ist Geld, wenn das weg ist, das kann ich verkraften, dann kann er natürlich auch mal gamblen, ja. Aber ich bin einmal bei einer Veranstaltung, wo es um Pensionsvorsorge gegangen ist, bin ich gefragt worden, ob da Krypto ein gutes Investment wäre, weil ja jetzt gerade die Kurse alle im Steigen sind, ja. Und was ich da immer so ein bisschen spüre, ist dieses Fear of Missing Out, ja. Dass wenn die Kurse raufgehen, viele das Gefühl haben, oh, da muss ich jetzt aufspringen, da will ich mit dabei sein. Ja? Aber natürlich gerade, wenn es um sowas geht wie Pensionsvorsorge, wo ich sage, ich will ja doch mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb von einem bestimmten Zeithorizont dann einen bestimmten Betrag Geld haben, ist etwas, wo Kurse sehr stark schwanken, wo absolut nicht klar ist, wie sich das weiterentwickeln wird, ist halt keine gute Option. Ja? Und daher, wenn jemand sehr risikofreudig ist und das aus seinem Portfolio auch beimengen möchte, in einem, wie ich meinen würde, eher kleinerem Ausmaß, dann kann man das argumentieren. Ich würde es grundsätzlich nicht empfehlen, nur in so etwas zu gehen, insbesondere wenn man nicht bereit ist, das Geld auch zu verlieren.
Mhm. Man Krypto ein bisschen mit Gold vergleichen. Also Gold hat ein bisschen Anwendung in der Industrie, wir verwenden es gerne als Schmuck, aber eigentlich, warum Gold so teuer ist, ist, weil viele Menschen sagen, das ist ein Wertaufbewahrungsmittel. Also weil ich es kaufe, wird es mehr wert. Wenn es viele Menschen kaufen, wird es noch mehr wert.
Also Gold ist tatsächlich ein Stück weit auch ein Phänomen, wenn man sich anschaut, wie sich die Preise entwickelt haben über lange Zeit. Es ist halt so etwas, was vor allem in Krisen als sicherer Hafen wahrgenommen wird. Und Gold ist natürlich als Edelmetall, das sehr viele Anwendungen hat, so wie du richtig gesagt hast, also sowohl in der Industrie, aber auch als Schmuck und in Form von Münzen, ist etwas, wo man das Gefühl hat, das wird es wohl immer brauchen und da wird es immer eine Nachfrage danach geben. Und daher geht man davon aus, es wird auch immer einen Wert haben. Ja, aber wir haben gerade im Vorjahr gesehen, manchmal sind die Kurse auch rückläufig, also das kann auch passieren. Und Gold wirft halt irgendwie keine laufenden Erträge ab. Ja? Also der Ertrag, den du hast, wenn du in Gold oder andere Edelmetalle investierst, ist, dass du darauf hoffst, dass der Preis steigt. Ja? Und ich weiß, dass Gold und Kryptos manchmal gern verglichen werden. Wir haben aber auch Phasen gesehen, da sind die Goldkurse raufgegangen und die Kryptokurse hinunter. Also da ist es dann schwer zu belegen, dass die irgendwie was Gemeinsames hätten. Ja, also kann schon sein, wenn aus irgendeinem Grund Wertpapiere gerade nicht so attraktiv erscheinen, dass die Leute Alternativen suchen und in Kryptos Alternativen finden. Aber ich sehe eigentlich persönlich nicht so große Parallelen. Eventuell auch, dass man sagt, es ist ein gewisser Inflationsschutz damit verbunden. Aber ansonsten würde ich eigentlich keine zu großen Parallelen sehen. Mhm.
Letzte Frage, bevor wir zu Publikumsfragen übergehen. Du hast Thema Inflation angesprochen.
Ja.
Ich habe ältere Bekannte, mit denen habe ich vor ein paar Jahren darüber geredet, die haben 100.000 Euro auf der Seite gehabt, wollten das doch auch längerfristig noch irgendwo hingeben und konnten sich nie darauf einigen, was sie machen, weil wie viele andere in Österreich so Aktien sind ja schon irgendwie sehr gefährlich. Genau, und dann sind jetzt 5 Jahre vergangen und dann habe ich ihnen mal vorgerechnet, okay, wir haben jetzt circa 25% Inflation gehabt, mhm. Das heißt, deine 100.000 Euro sind jetzt, also steht noch immer 100.000 Euro,
ja.
Aber eigentlich sind es noch 75.000 Euro. Also, und das habe ich auf WU gelernt, auch Geld wert Illusion. Nur weil da ein Hunderter ist, heißt das nicht, dass der in 5 oder 10 oder 20 Jahren noch mal immer genauso viel gibt wie heute.
Ja, das stimmt. Ich höre immer wieder, das Geld auf dem Konto ist halt sicher. Und das stimmt insoweit, als der nominelle Geldbetrag, der ist in der Regel sicher. Wir haben eine Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Person, pro Bank, pro Finanzinstitut. Also dieser Nominalbetrag ist sicher. Aber die Kaufkraft dieses Betrags ist halt nicht sicher. Ja? Und am Ende des Tages zählt halt nicht, welcher Betrag steht da, sondern am Ende des Tages zählt, was kann ich darum kaufen? Ja, und genau darum geht es, wenn wir auch über Inflation sprechen, dass wir uns überlegen, wie hoch ist eigentlich die Kaufkraft, die zukünftige Kaufkraft meines Geldes. Ja. Und dieses vermeintlich sichere Geld auf den Konten wird halt im Zeitablauf immer weniger wert. Und ich habe mir das zum Beispiel auch angeschaut, wie das ist, wenn wir 2% Inflation pro Jahr hätten. Das ist ja das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Das heißt, das ist das Szenario, wo sich eigentlich alle auf die Schulter klopfen und sagen, da, wir haben jetzt Geldwertstabilität. Das ist jetzt das Inflationsziel, das wir haben und das wir uns eigentlich auch für die Wirtschaft wünschen. Ja? Aber selbst bei dieser niedrigen Inflation, bei der wir alle eigentlich zufrieden sind, habe ich über 10 Jahre, wenn ich mir diesen kumulativen Effekt anschaue, einfach, ja, wie du zuerst schon gesagt hast, also schlampig gerechnet, habe ich 20% verloren. Ja, ungefähr. Und kann mir daher nicht mehr das drum kaufen, was ich mir heute drum kaufen kann. Ja, also ich habe, das findet man auch wunderbare Kaufkraftrechner im Internet, ja, wo man eingeben kann, 10.000 Euro, 2% pro Jahr, 10 Jahre. Und da sieht man dann, wie viel würde ein Einkauf, der heute 10.000 Euro kostet, wie viel würde der in 10 Jahren kosten? Da steht dann wahrscheinlich so ungefähr, sage ich jetzt mal, 13.000 Euro. Und dann kann ich mir daraus ausrechnen, wie viel Prozent Kaufkraft ich verloren habe. Und das ist halt auch eine Realität. Ja? Und damit muss man dann eben auch umgehen lernen und sagen, okay, das heißt, selbst in diesen Zeiten, wo keiner in der Inflation ein großes Problem sieht, verliere ich laufend an Kaufkraft. Ja? Das heißt, ich muss für Geld, das ich länger auf die Seite lege, mir eine Option überlegen, eine Anlageform überlegen, mit der ich zumindest die Inflation schlage, um mir die Kaufkraft zu erhalten. Das heißt, ich müsste etwas finden, womit ich zumindest diese 2% habe, ja, nach Steuern und Gebühren, ja. Und wenn ich zusätzlich aber auch noch einen Wertzuwachs anstrebe, dann muss ich zwangsläufig auch in ein gewisses Risiko gehen, weil ich dieses Ziel sonst nicht erreichen kann.
Mhm. So, danke, liebe Bettina. Ja. Wir gehen jetzt über zu Publikumsfragen. Wir haben Mikrofone, die wir zu euch bringen können. Jetzt hat sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die erste Person, die eine Frage stellt, bekommt meine ewige Dankbarkeit, weil die hat das Eis gebrochen. Genau, gibt's jemanden, der eine Frage stellen möchte und meine Sympathie gewinnen möchte? Sehr gut.
Danke für den schönen Vortrag. Sie haben über Taschengeld für Kinder gesprochen, Finanzbildung. Zu meiner Zeit ging von den Sparkassen am 31. Oktober zum Weltspartag aus. Wann, in welchem Alter denken Sie, dass heutzutage in einer moderneren Zeit über dieses klassische Sparbuchkonzept und in welcher Form man einem Kind was näher bringen sollte?
Also, ich möchte nochmal betonen, ich denke, sobald ein Kind Taschengeld bekommt, kann man über das Konzept des Sparens sprechen. Ja, das würde ich auf alle Fälle unterstreichen. Und ich denke, gerade für Kinder macht auch so etwas mal auf die Seite legen, auch das mit der Spardose macht durchaus Sinn, weil wir haben das auch untersucht, wie Kinder über Geld lernen, und für die ist tatsächlich das Haptische, das Geld angreifen können, noch ganz ein wichtiger Faktor. Ich behaupte ja auch für manche ältere Leute genauso, also Erwachsene meine ich jetzt, ja, unterschiedlich alte Erwachsene. Wir wissen, dass man mit Karte ja viel leichter Geld ausgibt, als wenn man Bargeld verwendet. Und wir geben auch oft den Ratschlag, wenn du merkst, du hast deine Ausgaben nicht im Griff, dann heb dir auch einen bestimmten Betrag ab und sag, den verwende ich jetzt für diese und jene Zwecke, und wenn das aus ist, ist es aus, und dann gibt's dafür kein Geld mehr. Ja, bis hin zu, dass man sagt, das ist jetzt sozusagen mein Spaßkonto, im Sinne von, das ist der Betrag, den ich ausgebe für Ausgehen, Essen gehen, meine Hobbys, und wenn dieser Betrag erreicht ist im Monat, dann ist es aus. Ja, wann ich beginnen würde, auch ein Kind aktiv einzubinden in Geld auf einem Konto, hängt auch sehr stark von der Entwicklung des Kindes ab und vom Interesse des Kindes. Ja. Da sehe ich ganz unterschiedliche Dinge. In der Regel ist so ein eigenes Konto dann erst bei Kindern ab 10, über 10 ein Thema. Aber wenn Sie jetzt mit Ihrer Frage vielleicht meinen, wie kann ich für ein Kind sparen? Das war nichts gemeint, ja. Ich sage es nur jetzt in einem Satz dazu, da kann man natürlich gerade, wenn man beginnt, für ein Kind schon was auf die Seite zu legen, da kann man ja einen besonders langen Anlagehorizont nutzen. Und umso mehr hat man da natürlich eine große Auswahl an Möglichkeiten, weil man diesen langen Zeithorizont perfekt nutzen kann, auch für vergleichsweise riskantere Anlageformen. Aber wenn es darum geht, jetzt dem Kind selber das Sparen näher zu bringen, würde ich tatsächlich eher die klassischen Sparformen wählen, ja, und würde, wie gesagt, dann auch immer wieder das Geld auf vielleicht auch ein Sparkonto einzahlen, wo man sich dann auch mal vielleicht gelegentlich den Kontoauszug anschaut oder, wenn es noch ein Sparbuch gibt, das Sparbuch anschaut und so ein bisschen mitverfolgt, wo ist jetzt mein Geld? Also ich weiß noch, meine Kinder, als ich denen gesagt habe, wir bringen jetzt das Geld aus der Spardose zur Bank, die waren furchtbar traurig, weil die gedacht haben, sie verlieren das Geld. Sie müssen das jetzt hergeben und es ist weg. Ja? Also tatsächlich ist das etwas, das muss man ihnen halt auch näher bringen, dass man sagt, nein, das Geld ist nach wie vor da, schau, da steht auch der Betrag, ja, und wenn wir es brauchen, können wir da auch hingehen und dann bekommen wir das wieder und dann bekommen wir eben auch mehr als das. Also das geht schon definitiv auch im Volksschulalter, da ist natürlich das Zinsen ausrechnen noch nicht so gut möglich, aber dass man ihnen sagt, ich bekomme sogar Geld dafür, dass ich das Geld jetzt eine Zeit lang hergebe, das ist etwas, das verstehen sie schon. Und ich habe auch einmal einen Workshop gemacht in einer Volksschule, ich kann mich erinnern, dritte Klasse Volksschule, und da haben wir es geschafft, innerhalb von so eineinhalb Schulstunden von den Kaurimuscheln und Speerspitzen bis zur Bankomat- und Kreditkarte zu kommen. Weil sie sehen ja natürlich, was Leute verwenden zum Zahlen. Sie sehen ja, dass Leute die Karte hinhalten, die Uhr hinhalten, das Handy hinhalten. Kinder beobachten und Kinder machen sich da immer einen Reim drauf. Nicht immer den richtigen Reim, aber sie machen sich einen Reim drauf. Und umso wichtiger ist es, dass man drüber spricht, ihnen das erklärt, sie auch einbindet und auf gar keinen Fall sagt, das ist nichts für dich, das verstehst du noch nicht. Davon würde ich abraten.
Ja, dann hören sie irgendwann auf, Fragen zu stellen, und das wollen wir nicht, oder?
Wollen wir auf gar keinen
genau,
Fall.
Genau, wer möchte noch eine Frage stellen?
Vielen Dank für Ihr spannendes Interview. Ich möchte nochmal zur Grundsatzfrage zurückkommen, die man ja schon in Österreich sehr oft hört. Über Geld spricht Mann oder Frau nicht. Warum ist es eigentlich so? Also warum gibt es dieses Tabuthema? Warum löst es so viel teilweise Aggression aus? Warum sind Gehaltsverhandlungen gerade auch für Frauen so schwierig? Danke.
Ja, das ist eine wichtige Frage, weil wir natürlich gerade, wenn wir Finanzbildung fördern wollen, ja wollen, dass Menschen über Geld sprechen. Ja, das heißt, das ist etwas, das wollen wir anregen und dem wollen wir auch irgendwie das Unangenehme nehmen oder das Unanständige fast nehmen. Ja, und ich glaube, dass es da ein Bündel an Faktoren gibt. Ja, ich glaube, es gibt auf der einen Seite Faktoren, die sind auf der gesellschaftlichen und auf der kulturellen Ebene angesiedelt. Ja, wir finden Länder, in denen es einen ganz anderen Umgang mit Geld gibt. Ja, wo es keinen Generalverdacht gibt, wenn jemand viel Geld hat, dass das wohl nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, dass er so viel Geld hat. Ja. Wo es auch nicht gleich so große Neiddebatten gibt. Und dann gibt es wieder Länder, wo das mehr ein Thema ist. Ja. Dann finden wir also von dieser gesellschaftlichen Ebene, kulturellen Ebene, gibt es natürlich dann auch ein bisschen die familiäre Ebene, ja, die noch dazukommt. Da gibt es die Gelderziehung, sage ich jetzt einmal, innerhalb der Familie, wo entweder offener über Geld gesprochen wird oder nicht. Ja, das sehen wir in Untersuchungen sehr deutlich. Wir haben ja schon Untersuchungen gemacht bei Kindern und Jugendlichen und wir sehen, es gibt Haushalte, da können sie ihren Eltern, ihren Erziehungsberechtigten Fragen stellen. Und wir sehen auch, dass das positive Auswirkungen hat auf ihren Umgang mit Geld, auf ihr Konsumverhalten und auch auf ihr Sparverhalten. Und es gibt Familien, wo die keine Fragen stellen können, wo sie uns sogar sagen, es wird keinen Sinn machen, ihre Eltern zu fragen, weil sie sehen, dass die selber sich nicht auskennen. Ja, wir haben in Interviews Aussagen gehabt wie, meine Mama kann selber nicht mit Geld umgehen, die hat 1200 Euro im Monat und kauft sich eine Handtasche um 500 Euro. Das kann ja nicht gehen, sagen die Kinder. Ja. Insofern, also da haben wir oft Aussagen, die uns auch sehr betroffen machen. Ja. Und weil Sie das angesprochen haben, wir haben auch viel Forschung im Bereich Finanzbildung von Frauen. Und tatsächlich ist es so, dass wir auch hier oft eine Unsicherheit wahrnehmen, die mit vielen Geldfragen verbunden ist. Einerseits trauen sie sich im Punkto Finanzwissen oft weniger zu. Das heißt, sie wissen sogar etwas, vertrauen aber ihrem Wissen nicht, sind unsicher, ob das stimmt, was sie wissen, trauen sich auf der Grundlage ihres Wissens keine Entscheidungen treffen. Ja. Gleichzeitig sind sie auch zurückhaltender, eben wenn es um Gehaltsverhandlungen geht. Ja. Wenn sie bei Jobausschreibungen von 10 Anforderungen nur 9 erfüllen, dann wollen sie sich schon gar nicht gleich bewerben, weil sie ja die 10. Anforderung nicht erfüllen. Und dann kriegt aber eine Person den Job, der 5 Anforderungen nicht erfüllt hat, aber immerhin die anderen 5 schon. Also hier gibt's ganz viele Phänomene. Und was ich natürlich, weil ich Wirtschaftspädagogin bin, betone, ist, da brauchen wir Bildungsangebote, da brauchen wir ganz viel Unterstützung, da brauchen wir Aufklärung und das bedeutet auch, dass man Mut macht, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, sich Fragen stellen zu trauen und das Reden über Geld nicht als etwas Unangenehmes und schon gar nicht als etwas Unanständiges zu betrachten.
Mag noch jemand eine Frage stellen? Ganz oben.
Wo könnte man eine Frau erst in meinem Alter Finanzbildung noch erfahren?
Wenn Sie mich gerade an einem guten Tag erwischen, sage ich, wissen Sie was, ich mache einen Workshop und ich lade Sie ein. Ja, also wir haben ja an der Wirtschaftsuniversität ein Kompetenzzentrum für Finanzbildung und da arbeiten ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen des Hauses mit, worüber ich wirklich sehr froh und sehr dankbar bin. Und das heißt, wir haben wirklich eine geballte Expertise im Bereich Finanzbildung, die weit über die Wirtschaftspädagogik, die ich vertrete, hinausgeht. Wir machen immer wieder Workshops für Schülerinnen und Schüler an Schulen. Diese Workshops sind selbstverständlich kostenfrei und auch qualitätsgeprüft. Und wir haben auch, als im März der Frauentag war, haben wir auch eingeladen zu einem Workshop für Mädchen und junge Frauen, wo wir ihnen so Basics auch mitgeteilt haben, wo wir das auch anwendungsorientiert mit ihnen erarbeitet haben. Und wenn Sie mir sagen, Sie hätten totale Lust auf sowas, dann lasse ich mich sicher dazu hinreißen, dass wir das in 1-2 Monaten wieder anbieten. Aber ich möchte darüber hinaus natürlich noch etwas sagen. Es gibt in der Zwischenzeit natürlich auch schon qualitätsgeprüfte Inhalte im Internet, die Sie rund um die Uhr sich anschauen können. Wir haben in Österreich eine nationale Finanzbildungsstrategie. Diese Finanzbildungsstrategie hat eine Plattform, die Sie im Internet finden. Sie heißt Finanznavi. Und wenn Sie Finanznavi eingeben oder sogar ganz korrekt finanznavi.gv.at, dann finden Sie eine Plattform, an der viele mitgearbeitet haben, Ministerien, die Österreichische Nationalbank, viele Organisationen. Sie ist qualitätsgeprüft, sie ist sehr sachlich, sie orientiert sich an verschiedenen Themen, aber auch an verschiedenen Lebensphasen. Also Sie können auf alle Fälle auch schauen, was gibt's jetzt da, was relevant ist für die Lebensphase, in der ich gerade bin. Und da müssen Sie nicht einmal auf einen Workshop warten, sondern da können Sie eigentlich sofort hier nach dieser Veranstaltung heute beginnen, da durchzuklicken und zu lesen und uns schon einmal die ersten Informationen zu sammeln.
Ich möchte noch 2 Tipps nachschießen. Den YouTube-Kanal Finanzfluss. Und dann gibt es die Natascha Wegerlin, die war bei mir im Podcast zu Gast. Die hat den Online-Namen Madame Moneypenny und konzentriert sich vor allem auf Finanzbildung für Frauen. Ist auch ein super Kanal. Möchte noch jemand eine Frage stellen? Bitte.
Ja, danke für den Vortrag. Ich möchte nur kurz antworten auf die Frage von der Dame. Mir ist leider nicht möglich gewesen, meiner Freundin schon, sie waren ja beim VHS-Vortrag vor ein paar Wochen, glaube ich, bei der Volkshochschule. Also die Volkshochschule hat das Semester auch das Thema Wirtschaft verstehen. Da waren wirklich wahnsinnig gute Kurse dabei. Ist ein bisschen schade, weil in Zeiten von YouTube und online das ein bisschen unter die Räder gelangt. Und einige sehr spannende und auch kritische Kurse sind leider abgesagt worden, weil das Interesse halt nicht da war. Aber da ist quer durch die Bank von Aktien über, wie funktioniert unsere Wirtschaft in Zukunft, wo könnte sie alternativ hingehen, wirklich viel dabei. Also das kann ich allen nur ans Herz legen. Und auch die Uni. Also es gibt viele Uni-Veranstaltungen, die Lehrveranstaltungen sind, die sind offen. Da habe ich mehr auf der Uni Wien durchgeschaut, vielleicht auf der WU, je nachdem, ob es Übungen sind oder nicht. Also da sind viele gute Vorlesungen und Veranstaltungen dabei. Und jetzt noch zu meiner Frage kurz. Und zwar, was ich persönlich, egal ob man jetzt auf Aktien, in Aktienrichtung denkt oder nicht, irgendwie so vom Grundprinzip nie verstanden habe, ist, Aktien ist ja, ich beteilige mich quasi an der Firma. Und das war für mich aber immer wieder so ein Widerspruch, einfach ein allgemeiner. Die werden ja beim Ausgehen einmal, finanziere ich da was für die Firma. Also die Firma kann sich dann vielleicht durch eine Neuausgabe mehr leisten oder wie auch immer. Ich beteilige mich an der Firma. Aber nachdem das einmal ausgegeben wurde, ich habe mir dann so aus, sage ich mal, ethischen Gründen immer gedacht, trage ich, nachdem das einmal ausgegeben wurde, eigentlich noch was in dem Wirtschaftskreislauf bei, weil das sehr, sage ich mal, überspitzt formuliert, ist das ja eigentlich noch der Ausgabe, wäre das für mich dann eigentlich nur mehr, böse formuliert, ein Pyramidenspiel, weil ich setze ja drauf, ob Leute das verkaufen, kaufen. Die Firma selber hat jetzt eigentlich quasi, egal ob die ultragrüne nachhaltige Produkte produziert oder Öl in Alaska und Simbabwe fördert, da passiert ja nichts mehr. Das ist also eine Grundsatzfrage, die ich mir einfach stelle. Ja.
Also mit einem Teil, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie recht. Das Unternehmen, das die Aktien ausgibt, hat nur dann einen Finanzierungseffekt, wenn diese Aktien dann auch gekauft werden. Ja? Und wenn Sie dann später verkaufen an der Börse und dann wieder kaufen, da fließt dann kein Geld mehr an das Unternehmen, ja, sondern da fließt dann das Geld zwischen den Aktionären, die kaufen und verkaufen. Das haben Sie vollkommen richtig verstanden. Aber natürlich in dem Augenblick, wo Sie, wo die Aktien begeben werden, wo sie neu angeboten werden, emittiert werden, da hat das natürlich für das Unternehmen einen ganz wichtigen Finanzierungseffekt, weil das nämlich finanzielle Mittel sind, die sie ja nicht zurückzahlen müssen. Ja? Also die anders als ein Kredit auf ganz lange Dauer zur Verfügung stehen. Und das sind sehr wichtige Mittel und damit tragen sie tatsächlich sehr viel dazu bei, weil es halt für ein Unternehmen wichtig ist, dass es nicht ausschließlich finanzielle Mittel hat, die es immer irgendwann wieder zurückzahlen muss und noch dazu mit Zinsen zurückzahlen muss, sondern wenn sie auch finanzielle Mittel haben, die langfristig im Unternehmen bleiben und die nicht und wofür sie nicht Zinsen zahlen müssen, auch in Jahren, wo sie vielleicht Verluste haben. Ja, was dann natürlich auch eine sehr große finanzielle Belastung ist. Ja, und drum heißt ja auch, dass ein Unternehmen, das ein gewisses Eigenkapital hat. Ja, und mit Aktien unterstützen sie sozusagen diesen Eigenkapitalteil eines Unternehmens. Das macht ein Unternehmen einfach auch krisenfester. Ja, weil in Jahren, in denen das Unternehmen Verluste hat, zehrt das am Eigenkapital. Wenn aber jetzt gar kein Eigenkapital da ist, dann ist die Gefahr sehr groß, dass das Unternehmen insolvent wird und scheitert. Ja, und drum tragen sie sehr viel dazu bei, dass Unternehmen langfristig wirtschaften können, wenn sie ein Unternehmen auch mit einer Investition in die Aktien unterstützen. Und indirekt tun sie das auch, wenn sie dann Aktien später kaufen an der Börse von diesem Unternehmen. Weil wenn dieses Unternehmen erfolgreich ist und die Aktienkurse steigen und sie haben vielleicht auch eines Tages wieder einen Finanzierungsbedarf, dann kann es ja sein, dass sie wieder eines Tages Aktien begeben wollen, neue Aktien, eine Kapitalerhöhung machen wollen. Und keiner kauft Aktien von einem Unternehmen, das kracht wie eine Kaisersemmel. Aber ein Unternehmen, das sich gut entwickelt und wo man sieht, da haben sich auch die Aktienkurse gut entwickelt, das hat eine Chance, dann auch sein Aktienkapital wieder zu erhöhen. Und darum können sie sehr viel beitragen, auch in späteren Phasen. Und der Vergleich mit dem Pyramidenspiel, den würde ich nicht unterschreiben, weil bei einem Pyramidenspiel ist es ja eher so, dass sie mal einem was verkaufen und dann verkaufen sie das dem nächsten wieder und können dann dem einen nur die versprochene Rendite zahlen, weil sie dem anderen auch was angedreht haben. Sie wissen dieses robbing Peter to pay Paul. Ja, das ist nicht das System, das hinter Aktien steckt. Da haben sie von vornherein ein bestimmtes Aktienkapital, eine bestimmte Anzahl von Aktien, die sie ja auch nicht beliebig vermehren können. Und insofern würde ich diesen Vergleich nicht ziehen. Bitte.
Jetzt noch eine Frage an die Bettina. Ich habe mal gelernt in einem Workshop, man soll immer 7 Sekunden warten, dann kommen noch schüchterne Personen, die die Hand heben. 3, 4. Wenn die nicht so ist, dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe
Sehr
Bettina.
Gerne.
Und ich bitte um einen großen Applaus für Bettina Firma.
Welthandelsplatz 1, der Wissenspodcast der WU Wien. Alle Informationen zur Episode finden Sie in den Shownotes. Abonnieren Sie den Podcast, damit Sie keine Folge verpassen.